NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt Sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Thüringen und Sachsen haben gewählt und es ist klar, das werden schwierige Gespräche, um in diesen Bundesländern eine Regierung zu bilden. In Thüringen hat die Alternative für Deutschland mit über 32% ihr bislang bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl erzielt und ist die stärkste Partei geworden. Offiziell gibt sich die Partei betont israelfreundlich. Auch die Sorge um die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland bringen AfD-Politiker immer wieder zum Ausdruck. Der Zentralrat der Juden in Deutschland warnte hingegen vor der Wahl der AfD. Das AfD-Ergebnis sieht Präsident Josef Schuster mit großer Sorge. Was bedeutet es für die jüdische Community in Thüringen, dass gut ein Drittel der rund 1,2 Millionen WählerInnen, also 400.000 Menschen, für die AfD gestimmt haben? Der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde Thüringen, Reinhard Schramm, ein Mann, der als Baby den Holocaust überlebte, genießt landesweit hohe Wertschätzung. Auch deshalb, weil er nicht nur mit denen spricht, die seiner Meinung sind. So ging er nach seiner Pensionierung als Professor viele Jahre lang regelmäßig in ein Gefängnis und sprach mit jungen, auch rechtsradikalen Strafgefangenen. Seine Heimat Thüringen liegt ihm am Herzen. Reinhard Schramm, was bedeutet das Wahlergebnis, speziell das hohe Wahlergebnis für die AfD, konkret für die jüdische Community in Thüringen?
Es war leider keine Überraschung, dieses Ergebnis. Das hatte sich angedeutet, dass es natürlich so gut ausfällt für die AfD, dass sie sogar eine Sperrminorität im Parlament erreichen werden. Das ist schon noch ein zusätzliches Ärgernis. Aus jüdischer Sicht, denke ich, besteht die größte Gefahr darin, nicht, dass sie jetzt die Regierung übernehmen, das geht ja nicht. Aber es scheint eine Entwicklung zu sein, die AfD befindet sich quasi weiterhin auf dem Vormarsch. Und das ist die Angst, die wir verspüren. Und warum haben wir Angst? Nicht, was die zu Israel sagen oder für die Juden sagen, sondern das Problem ist doch, dass die AfD die Demokratie als solche bekämpft und dass damit sie keine normale Partei ist. Aber ein Wahlergebnis mit 32%, das scheint ja dem Bürger in Thüringen vorzugaukeln. Hier handelt es sich um eine normale Partei. Das ist keine normale Partei und wir brauchen auch keine Normalisierung dieser Partei. Sondern wir müssen aufpassen, dass das, was sie auszeichnet, nämlich dass sie der Meinung sind, man muss um 180 Grad die Erinnerungskultur verändern. All das beunruhigt uns neben der Tendenz, dass wir Rassisten sind, dass sie fremdenfeindlich sind. Ja, sind unsere Leute verunsichert.
Sie haben gerade vor allen Dingen als besonderen Punkt die Sperrminorität, die die AfD haben wird, erwähnt. Was bedeutet das konkret an Einflussmöglichkeiten?
Das bedeutet, dass wenn die Regierung eine Zweidrittelmehrheit braucht, ja, um ein Gesetz oder um Richter einzusetzen, ein Verfassungsgericht, dass sie das ohne AfD nicht schafft, weil sie ja mit 33% der Sitze das verhindern können. Das ist also eine starke Einschränkung der demokratischen Möglichkeiten der Regierung.
Sie haben im Frühjahr 2023, als der geänderte Staatsvertrag in Thüringen unterzeichnet wurde, gesagt, die Atmosphäre für jüdisches Leben habe sich in Thüringen in den vergangenen Jahren verbessert. Das war ein positiver Eindruck. Worauf stützte der sich?
Erstens hat es den 7. Oktober damals noch nicht gegeben, ja, der für uns eine Zäsur darstellt, der 7. Oktober, auch wie Teile der Öffentlichkeit reagiert haben. Aber letzten Endes haben wir in Thüringen, ich kann das insofern einschätzen, weil ich ja auch im Direktorium des Zentralrats mitsitze, die größte Engagement für die Vermittlung von jüdischer Kultur, jüdischen Wissens, jüdischer Erfahrung. Wir haben im Frühjahr ein Festival, wir haben im Sommer ein Festival, wir haben im Herbst ein Festival mit jüdischen Themen. Ja. Das heißt, die gute Atmosphäre, die wir mit der Regierung haben, auch mit der Oppositionsparteien, mit den Kirchen, mit den Gewerkschaften, benutzen wir, um noch stärker sozusagen mit unseren Themen, mit unseren Veranstaltungen in der Thüringer Öffentlichkeit aufzutreten. Weil im Ernstfall, ich hoffe, wir nähern uns nicht zurzeit wieder im Ernstfall, ja, dann können wir Juden uns wieder nicht selber schützen, sondern dazu brauchen wir die Gesellschaft. Und da muss ich sagen, haben wir in den demokratischen Einrichtungen Thürings eine sehr freundschaftliche Unterstützung.
Jetzt wird eine Regierungsbildung ohne die AfD vor allem auf das Bündnis Sarah Wagenknecht angewiesen sein. Auch dieses Bündnis hat ganz erfolgreich abgeschnitten. Wie schätzen Sie diese neue Partei ein?
Ja, also weil sie so neu ist und weil ich sie nicht so ganz genau kenne, bin ich jetzt, wenn ich gehässig formuliere, etwas misstrauisch. Ja. Andererseits, die Spitzenkandidatin dieser Bewegung in Thüringen ist die ehemalige Oberbürgermeisterin von Eisenach, Frau Katja Wolf, mit der wir ein sehr gutes Verhältnis über die letzten 12 Jahre hatten, die sich sehr eingesetzt hat für jüdische Kultur, für Veranstaltungen in Eisenach. Also insofern, ich denke, sie bleibt unsere Partnerin. Aber das Verhältnis von Frau Wagenknecht und ihrem Ehemann zu Israel, das macht mich sehr nachdenklich.
Herzlichen Dank, Reinhard Schramm. Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug den Gefangenenchor oder auch Freiheitschor, wie er genannt wird, aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi gewünscht. Was bedeutet Ihnen das Lied?
Na, also ich habe das Gefühl, dass die Tragik, die das jüdische Volk erlebt hat und Jahrhunderte des Leids, dass die in diesem Musikstück besonders stark unterstrichen werden. Letzten Endes hat das jüdische Schicksal dazu geführt, dass nach dem Holocaust ein jüdischer Staat entstand. Wenn Juden in diesem Staat nun auch nicht sicher sind nach dem 7. Oktober, ja, dann finde ich, dass das, was der Gefangenenchor ausdrückt, Leid und Hoffnung des jüdischen Volkes, dass es sehr aktuell ist.
Das war der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi. Es spielten und sangen das NDR-Sinfonieorchester und der NDR-Chor unter der Leitung von Helmut Franz. Und gewünscht hatte sich diese Musik der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde von Thüringen, Reinhard Schramm. Die Oper von Giuseppe Verdi hatte 1842 Premiere. Das Libretto, also der Text, bezieht sich auf den biblischen Psalm 137. Der Chor der Hebräer, die in Babylonien gefangen sind, beklagt das ferne Heimatland an den Ufern des Jordan. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Einen Tag nach dem Anschlagsversuch in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München deuten immer mehr Hinweise auf eine islamistische Gesinnung des Täters hin. Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft geht von einem versuchten Terroranschlag aus. Der bayerische Innenminister Herrmann bestätigte, dass bei dem Schützen ein islamistischer Hintergrund vermutet wird. Am Donnerstagmorgen hatte ein 18-jähriger Österreicher am israelischen Generalkonsulat mehrere Schüsse abgegeben. Die Polizei tötete den Angreifer. Der Anschlag fällt auf den 52. Jahrestag des Attentats auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, zeigte sich schockiert. Wir befinden uns in einem dauerhaften Zustand der Anspannung und Bedrohung, erklärte Schuster. Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sagte, gewalttätiger Extremismus müsse wieder aus dem öffentlichen Raum zurückgedrängt werden. Alles andere wäre das Ende unserer offenen Gesellschaft. Für den Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge in Hamburg ist ein internationaler Architekturwettbewerb gestartet. Wie die Hamburger Staatskanzlei und die jüdische Gemeinde in Hamburg mitteilten, werde eine Jury entscheiden, welcher Beitrag den Wettbewerb gewinnt. Die Preisträger sollen voraussichtlich im Herbst 2025 feststehen. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sagte, das jüdische Gotteshaus war und solle wieder ein offener Ort und Wahrzeichen des jüdischen Lebens im Herzen Hamburgs sein. Die ehemalige Synagoge am Bornplatz zählte zu den größten in Deutschland. Sie wurde in der Reichspogromnacht von den Nationalsozialisten zerstört und 1939 abgerissen. Eine Machbarkeitsstudie kam 2022 zu dem Ergebnis, dass der Wiederaufbau möglich ist. Seitdem laufen die Vorbereitungen für den Wettbewerb. Nach ihrer Ausbildung am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg sind zwei liberale Rabbinerinnen und 6 Kantorinnen und Kantoren in ihr Amt eingeführt worden. Die Ordinationsfeier fand in der jüdischen Gemeinde zu Berlin statt. Der Vorsitzende der liberalen Rabbinervereinigung, Alexander Grudenski, betonte in einer Mitteilung, das liberale Judentum sei heute die weltweit größte Strömung innerhalb des Judentums. In liberalen Gemeinden würden dringend weitere Absolventinnen und Absolventen benötigt, ergänzte die Vorsitzende der Union progressiver Juden in Deutschland, Erit Michelson. Man gehe davon aus, dass staatliche Zuwendungsgeber ihre Unterstützung für das eigenständige liberale Judentum und seine erfolgreiche Ausbildungsstätte in Potsdam fortsetzen. Der Fußball-Bundesligist Werder Bremen trauert um seinen israelischen Fan Hersch Goldberg-Polin. Der 23-Jährige war Werder-Fan. Er wurde am 7. Oktober 2023 von der Hamas entführt und am Samstag nach fast einem Jahr Geiselhaft im Gazastreifen tot geborgen. Sonntagabend versammelten sich am Weserstadion über 100 Fans und Freunde aus der Bremer Fanszene, um seiner zu gedenken. In einem Nachruf spricht der Fußballverein der Familie sein tiefes Mitgefühl aus. Seine Fahne hänge vor dem Weserstadion. Die Bremer Fans hatten in den vergangenen Monaten immer wieder an Goldberg-Polin und die anderen von der Hamas entführten Geiseln erinnert. Der Beginn der sogenannten Schum-Kulturtage fällt in diesem Jahr auf den bundesweiten Tag des offenen Denkmals, der diesen Sonntag in Speyer eröffnet wird. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Steffen Skudelny, verweist in diesem Zusammenhang auf das Erbe jüdischer Kultur in Speyer, Worms und Mainz. Die Orte seien als Schumstätten ein wertvolles Wahrzeichen und Symbol einer lebendigen jüdischen Tradition, die vor allem in den heutigen Konfliktzeiten eine wichtige Rolle spiele. Die jüdischen Gemeinden der drei Städte waren im Hochmittelalter ein Zentrum jüdischen Lebens in Europa. Sie wurden 2021 zum Welterbe der UNESCO erklärt. Bis zum 24. November laden sie im Rahmen der Schum-Kulturtage dazu ein, die Vielfalt jüdischer Kultur kennenzulernen. Auf dem Programm stehen unter anderem Konzerte, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und Gedenkveranstaltungen. Die Osnabrücker Mariengemeinde hat eine Erklärtafel zur sogenannten Judensau an ihrer Kirche enthüllt. Mit der Tafel will sich die Gemeinde von der antisemitischen Aussage der mittelalterlichen Schmähplastik distanzieren, so Pastor Thorsten Both. In dem Text der Erklärtafel nehme die Gemeinde Stellung zu der antijüdischen Darstellung der Figur der sogenannten blinden Synagoga im Eingangsportal und der Darstellung eines Schweins unter dieser Figur. Diese antijüdische Darstellung solle nicht weiter unkommentiert einfach nur dastehen. Dennoch habe sich die Gemeinde entschieden, die Figuren als Mahnung gegen jede Form von Propaganda, Hass, Ausgrenzung und Antisemitismus an ihrem Ort zu belassen. Die Europäische Rabbinerkonferenz hat eine neue Initiative auf den Weg gebracht, um kleinen und entlegenen jüdischen Gemeinden in Europa zu helfen. Mit einem eigens konzipierten Gemeindepaket sollen sie die Möglichkeit erhalten, weiterhin religiöse Praktiken durchzuführen. Das Paket umfasst den Angaben zufolge unter anderem eine detaillierte Inspektion der Mikwe alle 3 Jahre. Außerdem sollen die Torah-Rollen routinemäßig durch Experten überprüft und elektronisch registriert werden. Die Europäische Rabbinerkonferenz engagiert sich nach eigenen Angaben für Religionsfreiheit und will einer wachsenden Radikalisierung in Politik und Gesellschaft entgegentreten. Soweit die Meldungen.
Sie sind eine besondere Gruppe innerhalb des Judentums, die 1.500 bucharischen Juden in Deutschland. Ihren Namen haben sie von der Stadt Buchara in Usbekistan, ein Land, aus dem viele bucharische Jüdinnen und Juden stammen, neben Tadschikistan und Kirgisistan sowie weiteren zentralasiatischen Staaten. Ihre religiöse Praxis ist gesetzestreu mit besonderen eigenen Traditionen und ihre größte Gemeinde in Deutschland lebt in Hannover. Und in Hannover weihte gestern das jüdisch-bucharisch-sephardische Zentrum nach einer langen und aufwendigen Bauphase einen neuen Mikwa-Komplex ein, also einen Bau mit 3 Ritualbädern, hebräisch Mikwaot. Für uns war Michael Brandt dabei.
Partymusik, Kronleuchter und weißgedeckte Tische. Ein außergewöhnlicher Tag im neuen Festsaal des jüdisch-bucharisch-sephardischen Zentrums Deutschland in Hannover. Der Tag, an dem 3 Mikwaot eröffnet werden.
Ich hoffe, dass diese Mikwe von unserer zukünftigen Generation aktiv genutzt wird und eine Festigkeit gibt, nicht aus Hannover wegzugehen, wie viele es machen.
Sagt Emilia Zervunu, die 20-Jährige leitet das Jugendzentrum der Gemeinde. Wenn sie mal geheiratet haben sollte, will auch sie das jüdische Ritualbad vollziehen. Verheiratete jüdische Frauen tun dies im orthodoxen Judentum zum Beispiel nach ihrer Monatsblutung. Eine Tradition, die bei einigen liberalen Jüdinnen und Juden mit Blick auf das Frauenbild kritisch gesehen wird. Für die junge bucharische Jüdin Emilia Zervunu steht bei dem Ritual der spirituelle Aspekt im Vordergrund.
Ich glaube, dass unabhängig von dem religiösen Aspekt, man über die Wochen, über die Tage so viel auf sich nimmt, durch die Arbeit, durch die Familie, durch Freunde, was man dann in einem Moment loslassen kann und dann neu beginnt.
Es ist eine hohe Ehre, die Frauen in die Mikwe zu führen, zu sich selber zu führen, Abstand zu haben, auch zu der banalen Umwelt, während sie vielleicht sich nicht ganz wohl fühlen.
Michael Krebs ist der Planer und einer der Erbauer der neuen Mikwaot in Hannover. Der 78-Jährige betrachtet den Besuch einer Mikwe als Teil einer Pause für Frauen zur Zeit ihrer Regelblutung. In der jüdisch-bucharisch-sephardischen Gemeinde in Hannover gibt es aber 3 Mikwaot, darunter auch eine für Männer.
Ich habe das entschieden, dass wir diese Männermikwe machen, weil wir sehr viele junge Männer hier haben und die müssen Identität finden. Und die Mikwe ist eine identitätsspendende Situation, ein Jude zu sein, weil sie dann untertauchen und wissen, wer sie sind.
Dank zahlreicher privater Spender und Unternehmen konnte die bucharische Gemeinde 5 Jahre lang bauen. Die Mikwaot sind mit dunkelblauen Fliesen ausgestattet, dazu kleine goldfarbene Mosaikkacheln am Beckenrand und Badezimmer, um sich vor dem Gang in die Mikwe zu waschen und zu entkleiden. Gemeindemitglied und Miterbauer Roben Motalf war bereits am Vortag der Eröffnung in dem Tauchbad.
Spirituell unbeschreiblich ist natürlich sehr erleichternde Gefühl. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Man ist rein. Man geht rein, man taucht sich mit dem Kopf komplett ins Wasser, man taucht man wieder auf. Ich kann nicht sagen, ich bin ein anderer Mensch, nein, aber ich fühle mich leichter.
Hinzu kommt eine weitere Mikwe. In sie können Töpfe oder Geschirr eingetaucht und rituell gereinigt werden, erklärt Vorstandsmitglied Krebs.
Dann kann man sie auch dann benutzen und jeder kann davon essen und jeder kann davon genießen, dass eben dieses lebendige Wasser über diese Geräte dann geführt worden ist mit einer Bracha, mit einem Segen. Und die Gegenstände haben auch für uns eine Bedeutung für unseren Alltag. Und die Reinheit eines Gegenstandes ist die gleiche Reinheit wie unseres Körpers.
Lebendiges Wasser, das ist fließendes Wasser, Grundwasser oder Regenwasser. Die 3 neuen Tauchbäder sind mit Regenwasser gefüllt, das aufbereitet wird. Und sie stehen allen Jüdinnen und Juden offen. Rund 300 auch internationale Gäste sind zur Eröffnung gekommen. Darunter Vertreter anderer Religionsgemeinschaften, Amtsträger, aber auch viele Rabbiner, Vertreter jüdischer Verbände und weiterer Gemeinden in Hannover. Michael Krebs hat eine klare Botschaft.
Alle sollen unsere Gegenwart sehen. Sollen uns sehen, dass wir vorhanden sind. Mir senden doch, um es zu Jiddisch zu sagen. Wir sind da, wir sind da, wir sind sichtbar, wir sind anfassbar, wir sind verstehbar.
Die Eröffnung der Mikwa Ott findet an einem Tag statt, in dem es in München den Anschlagsversuch gibt. Die Ereignisse in Bayern dominieren die Feierlichkeiten in Hannover nicht. Jugendleiterin Emilia Cervunu gibt sich stark und selbstbewusst.
Wir behalten das im Hinterkopf, wir ignorieren das nicht einfach. Es ist tragisch für jeden Einzelnen von uns. Aber dass wir trotzdem zeigen, wie stark wir sind und wie sehr es auch für uns wichtig ist, trotzdem zu zeigen, dass wir präsent sind und trotzdem weiterzumachen.
Das jüdisch-bucharisch-sephardische Zentrum in Hannover weihte seinen neuen Mikwa-Komplex ein. Für uns berichtete Michael Brandt. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin.
Der Wochenabschnitt Shoftim handelt von Königen, Gerichten und Richtern. Es ist ein radikaler Bruch mit der Weltanschauung des alten Orients. In der Antike wurden Gesetze von Königen verfasst und verkündet, aber sie selbst standen über dem Gesetz und waren ihm nicht unterworfen. Dagegen verkündet die Tora die Gleichheit aller vor dem Gesetz. Alle Institutionen, das Gerichtswesen, die Priesterschaft und das Königtum stehen unter dem Gesetz. Die wichtigste Autorität in der politischen Ordnung der Tora ist das Volk. Es wird mit dem kollektiven Du angesprochen und beauftragt, einen König zu wählen, wenn sie einen König wollen. Wie es heißt, wenn du sagst, ich will einen König über mich setzen wie all die Nationen rings um mich her, dann sollst du einen König über dich setzen. Für die damaligen Monarchen war es unvorstellbar, dass die Massen irgendwelchen Einfluss auf ihre Herrscher haben könnten. Und sollten sie sich letztlich einen König wählen, dann wäre er nur ein Abglanz dessen, was die Könige des Orients waren. Andere Könige spielten eine zentrale Rolle im Kult. In der Tora spielen sie keine Rolle. Andere Könige waren bestrebt, eine starke Armee aufzubauen. In der Tora darf der König nur über eine begrenzte Schatzkammer verfügen und er muss auf die Kavallerie verzichten, weil sie sich zu einer einflussreichen militärischen Klasse entwickeln könnte, wie wir es von den Prätorianern kennen. Andere Könige festigten ihre Macht durch politische Ehen. Die Tora jedoch verbietet es dem König, eine große Anzahl von Frauen zu heiraten. Im Laufe des Wochenabschnitts deutet die Tora auf die verschiedenen Gefahren hin, in die ein Richter bei seinem Urteil laufen kann. Kapitalverbrechen müssen genauestens untersucht werden. Mehrere Zeugen sind notwendig, um einen Straftäter zu verurteilen. Familienmitglieder dürfen nicht für die Verbrechen ihrer Angehörigen bestraft werden. Das Recht von Benachteiligten wie Waisen und Witwen darf nicht gebeugt werden. Der Missbrauch von körperlichen Strafen soll verhindert werden. Im Mittelpunkt all dieser Gesetze steht der Schutz des Bürgers. Doch die Tora geht noch einen Schritt weiter. Nicht nur die Wahl des Königs wird dem Volk überlassen, auch die Wahl der Richter. Wie es heißt, Richter und Amtsleute sollst du dir einsetzen in allen deinen Orten, in jedem deiner Stämme, damit sie das Volk richten mit gerechtem Urteil. Auch hier ist der Adressat nicht Moses, nicht die Priester und nicht der König, sondern das ganze Volk, denn jeder kann Richter werden. Auch wird kein besonderer Mechanismus beschrieben, wie und wie viele Richter zu wählen sind, wie die Rangordnung zwischen ihnen sein soll und so weiter. Vielleicht sollte die Entscheidung über diese Fragen der Gemeinschaft überlassen werden, denn schließlich ist das Volk für die Handlung seiner gewählten Repräsentanten verantwortlich. Zum ersten Mal in der Geschichte sehen wir die Formulierung einer zumindest teilweisen Machtverteilung nach den Prinzipien von Institution und nicht nach Klasse und Verwandtschaft. Welchem Machtinteresse dient so ein Programm, das weder den König noch die Reichen noch die Priesterschaft begünstigte? Aus den Seiten der Tora sticht kein unmittelbarer Kandidat als Interessent für die Formulierung dieser Ordnung heraus, außer dem Volk. Natürlich sind diese Vorstellungen von Gleichheit nur frühe Vorläufer unserer heute weiterentwickelten Vorstellung von Gleichheit. Doch wir sollten Gottes Anweisung in der Tora als das erste Wort und nicht als das letzte Wort verstehen. Vielmehr dient die Tora als Inspiration für die weitere Ausarbeitung dieser Ideen, wenn sich die Zeiten ändern und die Ereignisse dies erfordern. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Kihem Chayenu. Übersetzt lautet der Text: Tora und die darin enthaltenen Lehren sind unser Leben. Es singen Kantor Marcel Lang und Rabbiner Michael Goldberger.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag auf NDR Info.